Schuld und des Trostes lasse euch untereinander eines Sinnes sein, nach dem Vorbild des Christus Jesus, damit ihr den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmündig und einstimmig lobt. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also es geht darum, dass in der Gemeinde ja eine Einheit herrschen soll, eine Einstimmigkeit, eine Einmündigkeit herrschen soll, und darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vers 7 kann man sehr schön in drei Teile packen. Einmal den, wir sollen uns annehmen, den, wie Christus uns angenommen hat, und das zur Ehre Gottes. Und ich möchte darüber sprechen, wie Christus und auf welche Art und Weise Christus uns angenommen hat, damit wir daran sehen können, wie wir uns annehmen sollen. Also, wie hat Christus uns angenommen? Ich werde so ein bisschen auch so ein schnellen Bogen durch seine Biografie machen. Und zwar sagt uns Johannes 1, dass Jesus ein Teil von Gott ist. Er verrät uns, dass Jesus vor allem da war, also bevor alles war, und dass Jesus und dass durch Jesus alles geworden ist. Das heißt, Jesus war an der Schöpfung beteiligt und er war schon da. Er ist nicht erst vor 2000 Jahren gekommen, sondern er war schon da, bevor wir da waren. Und es wird gesagt, dass Jesus Gottes Wesen ist und dass Jesus das wahre Licht ist. Also kurz gesagt, Jesus ist ein sehr krasser Typ. Also Jesus ist groß, Jesus ist alt, Jesus ist mächtig. Und wir haben halt zur Weihnachtszeit gehört, jetzt, also hoffentlich haben wir es gehört, dass Jesus trotzdem als als zerbrechlicher Mensch geboren wurde in einem Stall, was selbst für einen Menschen schon jetzt nicht unbedingt das beste Krankenhaus ist, wo man zur Welt kommt. Und Jesus musste flüchten, er hat als Arbeiter gelebt und er hat sich ganz klein gemacht. Und da ist mir so ein Beispiel gekommen von einem Stuhl, weil Jesus war ja auch Tischler, dass ich mir gedacht hatte, wenn ich einen Stuhl baue und ich war schon da, bevor der Stuhl da war, und ich bin viel mehr als der Stuhl, aber ich mach mich zum Stuhl, also ich werde zum Stuhl und stelle mich daneben diesen Stuhl und denke mir so, das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Also ich bin ja auch viel mehr als den Stuhl und ich muss mich dann zu diesem Stuhl machen. Das war jetzt auch ein bisschen witzig gemeint. Also, haha. Stuhl. Verrückt. Genau, und am Ende seines Lebens hier auf der Erde wurde Jesus an ein Stück Holz genagelt und er starb. Unter Jubel und unter Spott derer, die er eigentlich geschaffen hat, die eigentlich nur sind, weil er damals da war. Und um das Beispiel mit dem Stuhl zu nehmen, das ist so, wie wenn der Stuhl, zu dem ich mich mache, mich dann verspottet und mich nicht ernst nimmt. Ist die Frage, war Jesus diese Situation, oder war ihm das würdig, dass er sich so klein gemacht hat? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wäre er mehr würdig gewesen. Und dann stellt sich die Frage, warum hat er das getan? Und er hat es getan wegen uns. Er hat es getan, weil er uns liebt, weil er uns dienen möchte und uns erretten möchte. Und wichtig zu sagen, dass wir das auch nicht würdig sind. Wir haben das nicht verdient. Wir haben seit unserer Existenz uns gegen Gott aufgelehnt. Wir haben seine Gebote missachtet. Das heißt, durch die Tat Jesu können wir Beziehung leben mit Gott. Durch Jesu Tat können wir uns auch Söhne und Töchter Gottes nennen und sind somit auch Geschwister Jesu, was auch total abgefahren ist, wenn man da das Stuhlbeispiel nimmt. Also es ist halt absurd, aber das hat Jesus getan, weil er uns so sehr liebt. Wir sollen uns annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wir wollen uns als Bruder und Schwestern annehmen, weil Christus uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Und hier in der Predigt spreche ich jetzt sehr viel darüber, auf welche Art und Weise Christus uns angenommen hat. Aber es soll nicht unter den Tisch fallen, warum er uns angenommen hat, nämlich, dass er uns so sehr liebt. Und dass er diese selbstlose Tat, die er getan hat, dieses sich klein machen, diese dienende Haltung eingenommen hat, weil er uns liebt. Also kurz gesagt, Christus hat eigentlich auf sein gutes Recht verzichtet, nämlich der Große und Herrliche, der er eigentlich ist. Und verdient er Großes und Herrliches. Aber er hat darauf verzichtet und hat sich klein gemacht, auf eine sehr extreme Art und Weise, um an uns Gutes zu tun und um uns die Möglichkeit zu geben, mit ihm, mit Gott Beziehung zu haben. Und also ich habe, also dieses, das war jetzt, sag ich mal, etwas, das sich irgendwie durch Jesus' Leben gezogen hat, aber was auch einzelnen Punkten in seinem Leben offenbar geworden ist. Und zwar auch die Stelle, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, wo Petrus gesagt hat, eigentlich sollte ich dir die Füße waschen. Aber Christus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, obwohl er eigentlich derjenige ist, der würdig ist, dass ihm die Füße gewaschen werden. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und genauso sollt ihr euch annehmen. Verzichte auf dein Recht, damit es deinem Nächsten besser geht. Entschuldigung. Das Ding ist aber, wenn man hört, okay, ich soll auf mein Recht verzichten, dann ist es eine Herausforderung. Ich möchte ein bisschen zur Hand nehmen, auch die Bergpredigt, Matthäus 5, um so ein bisschen klarzumachen, was Gott sich für uns wünscht, wie wir handeln. Und ich lese aus Matthäus 5, 38 bis 42. Moment. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib den, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ja, das ist ein Stück weit, wie Jesus auch mit unserem Recht umgeht oder uns sagt, wie wir mit unserem Recht umgehen sollen. Wenn dir jemand auf die Wange schlägt, dann wäre es dein gutes Recht, dich zu wehren. Aber Christus sagt, nein, halt ihm auch die andere Wange hin. Und wenn damals ein römischer Legionär angekommen ist und dich darum gebeten hat, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann war es nach dieser Meile dein gutes Recht, die Sachen fallen zu lassen und zu sagen, das war jetzt, ich habe meinen Sold erfüllt, ich gehe jetzt, mein gutes Recht zu gehen. Aber was Christus uns zuspricht, ist, diese zweite Meile mitzugehen. In den nächsten Versen steht, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. In Vers 17 zuvor, auch in dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangelium, sagt Jesus, dass er nicht gekommen ist, um Gesetz oder Propheten aufzulösen, sondern gekommen ist, um sie zu erfüllen. Und an dieser Stelle fragt man sich eigentlich, oder habe ich mich gefragt, tut er nicht genau diese Gesetze eigentlich überarbeiten oder verändern dadurch, dass er sagt, ihr sollt nicht nur, also ihr sollt nicht euren Nächsten lieben und eure Feinde hassen, sondern auch eure Feinde lieben. Aber ich glaube, was Jesus tut, ist nicht, er verändert die Rechtslage, sondern er sagt, es wäre euer gutes Recht, euren Feind zu lieben. Aber ich sage euch, verzichtet auf dieses Recht und liebt eure Feinde, um eure Feinde willen eigentlich. Und er sagt auch, dass, wie ich vorgelesen habe, so werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Genau. Das ist. Oh, danke. Das ist das, wie Christus an uns gehandelt hat. Diese selbstlose, dienende Haltung, um uns Gutes zu tun. Am Schluss des Verses steht, ich lese den Ganzen vor, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und dieses zur Ehre Gottes offenbart uns dann auch, was wir davon haben, so selbstlos zu handeln, nämlich im Endeffekt nichts. Wenn wir möchten, können wir uns dem rühmen, wie selbstlos wir sind und können damit angeben. Aber was Christus sagt ist, lass uns das tun zur Ehre Gottes. Das heißt, dadurch, dass wir verzichten, erhalten wir keinen Lohn. Und ich glaube auch nicht, dass eine Tat, die aus Liebe geschieht, Lohn verlangt, aber wir sind nicht immer liebevoll und das ist auch ganz normal, denn wenn wir auf unser Recht verzichten sollen, dann klingelt in unserem Kopf eine Alarmglocke, weil dieses Recht, was wir haben, das gibt uns auch Sicherheit und gibt uns auch Halt. Aber wir sollen so handeln zur Ehre Gottes, also schon wieder selbstlos. Aber was sollten wir denn noch Gutes tun an uns? Christus hat an uns exakt so eine selbstlose Tat getan, wie er uns aufruft zu tun. Jedoch war seine Tat wahrscheinlich um einiges höher, als wir je machen könnten. Denn er war ganz oben und hat sich ganz tief erniedrigt und ist für uns auch gestorben. Und das, wozu die Tat, wozu Christus uns aufruft, ist eine Tat, dass wir eine zweite Meile gehen sollen. Was in der Relation utopisch ist, aber eigentlich dieselbe Tat. Also hat Christus uns schon, also an uns das getan. Ja, Christus hat uns Gutes getan. Und wir erhalten keinen Lohn, wenn wir Gutes tun, sondern wir haben bereits ein Geschenk bekommen. Christus hat uns errettet und durch ihn sind wir frei. Wir brauchen uns weder um jetzt noch um die Ewigkeit kümmern. Alles hat Christus uns zum Guten gewendet. Er fordert uns auf, hey, folge mir nach und handel so, wie ich gehandelt habe. Ich als, jetzt nochmal das Stuhlbeispiel, wenn ich ein Stuhlverkäufer wäre und ich habe Stühle an den Mann zu bringen, habe aber auch Wünsche, in dem Fall Geld, dann würde ich sagen, okay, ich habe einen Stuhl und du hast Geld und ich tausche diesen Stuhl gegen dein Geld. Das, was Christus aber tut, ist, ich habe ganz viele Stühle und ich weiß, ihr hättet gerne Stühle und ich schenke euch allen einen Stuhl. Bitteschön, das ist euer Stuhl. Und dann erst fragt Christus uns oder bittet Christus uns zu handeln, nämlich so wie und das, was er sich wünscht. Er fordert uns auf, genauso selbstlos zu handeln, wie er gehandelt hat. Für uns Menschen, ja gut, hört sich eher wirtschaftlich unklug an und es ist auch schwer für uns zu verstehen. Aber ich denke, genau das ist es, dieses selbstlose Handeln. Wieder zurück zum Römerbrief, Kapitel 15, Vers 9 steht, die Heiden, also wir, sollen Gott um der Barmherzigkeit willen preisen. Wir sollen einander annehmen zur Ehre Gottes, nicht zu unserem Nutzen, sondern um der Barmherzigkeit willen. Genau das, was ich sagte. Das Handeln an dem, zu dem Christus uns aufruft, ist kein Handeln für uns, denn wir haben bereits alles, was wir brauchen. Wir sollen handeln in der gleichen selbstlosen Liebe, wie Christus es tat. Kapitel 15, Vers 2 und 3 steht, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl und ihm zum Aufbauen. Christus hat ja auch nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, haben mich getroffen. Um nochmal auch den Bogen zu dem, was ich anfangs gesagt habe, zu schlagen, zu der Liebe. Ich kann so selbstlos, wie hier steht, kann ich nur handeln durch Liebe. So wie Christus durch Liebe gehandelt hat. Deswegen können wir uns nicht, also wir könnten uns sehr abrackern, wir können richtig arbeiten, um so selbstlos zu handeln, aber es wäre doch es wäre schwer für uns, es wäre auch unehrlich ein Stück weit. Deswegen ist es kein Aufruf, dass ich sage, wir müssen alle arbeiten, sondern wir müssen lernen, in dieser Liebe zu leben. Und das schaffen wir durch Christus Tat, dass wir mit Gott Beziehung leben, um in eine Liebe zu kommen, dass wir einander so selbstlos handeln können. Unsere Gemeinde ich spreche jetzt zum GCD allein. Unsere Gemeinde hat im letzten Jahr einige Schwierigkeiten gehabt. Es gab einige Diskussionen, die auch immer noch nicht zu Ende sind. Aber ich möchte hier auch aufrufen, in ein neues Jahr zu starten, dem wir uns bewusst machen, dass Christus sich wünscht, dass wir uns einander annehmen, in dieser dienenden und selbstlosen Haltung, die Christus angenommen hat, um uns anzunehmen, um an uns zu handeln. Denn wie ich bereits sagte, ist das Ziel, warum wir uns einander annehmen sollen, ist die Einheit und ist die Einigkeit und die Einmündigkeit. Und das ist ja auch das Ziel unserer Gemeinde. Und genau, um die Einheit willen, lasst uns einander dienen. Ich bin jetzt soweit fertig mit der Predigt. Ich würde gerne nur zum Schluss den Text ein wenig, die Hörerschaft ein wenig erweitern. Wie bereits gesagt, hat Paulus den Text an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und es geht darum, wie sich die Gemeinde innerhalb verhalten soll. Nichtsdestotrotz hat die Tat Christi, wie er uns angenommen hat, gilt nicht nur uns, gilt nicht nur der Gemeinschaft der Christen, sondern das hat er an jeden getan, auch die, die nichts von ihm wissen wollen, auch die, die eigentlich keinen Stuhl haben möchten. Christus hat seine Tat allen getan. Und im Moment gibt es, in unserem Land eine schwierige Phase. Leute machen sich Gedanken, Leute machen sich Sorgen über die christlichen Werte in unserem Abendland und machen sich auch Sorgen über unseren Sozialstaat. Und ich finde, dass wir nicht vergessen sollten, dass wir christliche Werte nicht verteidigen brauchen, sondern dass es ein christlicher Wert ist, den anderen anzunehmen und in einer dienenden Haltung ihm entgegenzukommen. Und es ist christlicher Wert, die Leute zu sehen, die Hilfe brauchen und uns in einer dienenden Haltung ihnen gegenüberzustellen und nicht zu sagen, nein, du hast kein Recht, sondern mein Recht zu missachten, um den anderen willen. Und ich finde cool, wie Wermeskirchen das schon so teilweise gemacht hat, auch die Asylbewerber willkommen geheißen hat, auch mit einer Weihnachtsfeier vor ein paar Tagen, wer es mitbekommen hat. Und ich denke, das sind richtige Schritte, die wir tun. In unserer Stadt, in der Stadt Wermeskirchen, auch innerhalb der Gemeinde. Lasst uns selbstlos dienen in Liebe.